Hallo, hier ist Markus Kretz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsener. Prost. Läuft das Band?
So.
Kommunikation, mein kleiner Podcast, heute mit, und man kennt ihn, glaube ich, nicht nur als Frühaufsteher, ja, Ingo Nommsen. Schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön hier.
Es ist klein und gediegen. Bist du Kneipengänger?
Ich war lange nicht mehr. Wir haben früher ja mit Bands immer viel in Kneipen gespielt. Und ja. da kenne ich, wenn der Schweiß von der Decke tropft, weißt du, wenn du auf dem Billardtisch stehst beim Gitarrensolo und dir da den Kopf anhaust und so. Also ich mag das, diese Atmosphäre, wo es so ein bisschen brodelt.
Es ist ja immer ich bin auch ein Kind der Kneipe und ich schreibe ja hier mein Programm. Jetzt, was ich direkt mit reinkommen will, du hast auch jetzt angefangen, ein bisschen Comedy zu machen, ne? Vor zwei Jahren?
Im Prinzip ging das so vor 3 Jahren los. Da war ich in New York. Das hat nochmal so einen kleinen Booster gegeben, weil ich es immer spannend fand.
Sprichst du so gut Englisch?
Ja, hat funktioniert.
Darf man dich als Deutscher da
genau.
Special Humor haben?
Es haben ja immer viele dann gesagt in den Comedy-Clubs in New York, dann, do you know Michael Mittermeier und so. Der hat ja da auch dann auf Englisch Comedy gemacht. Und Cindy aus Marzahn war ja auch da. Die hat allerdings auf Deutsch gemacht. Ja? Ich habe dann auch auf Englisch gemacht. Es war im Prinzip war es so eine Zufallsgeschichte, weil ich 4 Wochen in New York gelebt habe. Das war so einer meiner großen Träume. Und dann habe ich ein bisschen Unterricht genommen, Schauspiel, Comedy Writing und so. Und beim Comedy Writing musst du auch dann performen. Ja. Wusste ich nicht. Sagten die dann, jetzt stell dich mal vorne hin und dann erzähl das doch mal vor der Gruppe. Ja. Also lauter so amerikanische Comedians, die sich ja permanent fortbilden.
Also
und dann,
wie beim Psychologen.
Ja, genau, so ein bisschen. Und dann gehst du da vor und sagst, hi, I'm Ingo from Germany und and I'm trying to be funny. Ich versuche jetzt mal lustig. Und das fanden die ganz lustig. Und dann sagten die, irgendwann, du, Freitag machen wir so eine Show im Gotham Comedy Club, da kannst du deine 7 Minuten mal machen.
Heißt der Gotham Comedy Club?
Ja, genau. Hat also nichts mit Batman zu tun. Ja,
wenn er was unlustig ist, dann ist es doch Batman, obwohl der Pinguin-Mann mir mehrmals entgegenkommt. Der wohnt
das war so eine Geschichte, wo ich dann sagte, okay, ich mache mit. Und dann gehst du da in diesen Club runter und dann hängen die, wie in den deutschen Clubs ja auch, hängen die ganzen Comedians, die da gespielt haben, rechts und links an der Wand. Und du wirst, mit jeder Treppe wirst du kleiner, ja. Und unten, dann sitzen die da drin und dann machst du
das. Hast du das Gefühl?
Was?
Das war dadurch klar.
Ich habe gedacht, oh Gott, was mache ich denn hier? Ja, ich bin hier völlig falsch und so. Aber dann, wenn du merkst,
ich hänge selber Bilder von mir auf.
Genau. Und dann merkst du, die lachen und dann findest du es geil. Und dann habe ich so ein Gespür dafür bekommen, für dieses Gefühl, was es heißt, wenn Leute über einen Joke von dir lachen, den du dir selber irgendwie in deinem Krankenhirn ausgedacht
aber
hast.
Aber welchen cool. Bereich hast du beackert als zur Comedy? Es gibt ja so immer so, dass manche so Migrantensachen machen.
Ja, ich war quasi der Migrant in New York.
Ja, im Endeffekt genau, auch dabei. Also du hast ja bei uns in Deutschland ist es so, bist du in die Richtung gegangen?
Nee, ich habe einfach das erzählt, was mir da passiert ist, dass Amerika so crazy ist, dass ich das Land liebe und dann kommst du an und im ersten Moment wirst du gleich angebrüllt. Da sagt einer, stay in line, also alles in der Linie stehen und so. Ich sage, so viel Disziplin sind wir in Deutschland nicht gewohnt. Ja. Nicht mehr. Ja. Und da lachen dann die Amerikaner drüber. Ja. Also ich habe im Prinzip das erzählt, was mir so entgegenkam. Also du sitzt in der U-Bahn und da sagt einer durch, wenn sie irgendwas Verdächtiges sehen, rufen sie an, rufen sie die Polizei an. Ja. Ihr habt die ersten 3 Tage nur telefoniert.
Ja.
Weil da ist jeder verdächtig. Ja. Also im Prinzip.
555 Stasi.
Genau. Na, aber das war total cool, weil du wirst dann auch in Amerika sind die ja so, dass die dann sagen, oh, das ist ganz lustig, so ein Deutscher, der da ein bisschen Comedy macht. Ja. Und dann sagte am ersten Abend, als ich gespielt habe, einer von den Comedy-Coaches von dieser Schule da, von diesem Comedy-Institut, du, ich mache morgen eine Show, da könntest du die eigentlich auch spielen, die 7 Minuten.
Ja.
Und auf der Show war dann ein australischer Comedian, der irgendwie seit ein paar Monaten in New York war, aber auch schon eine eigene Show auf die Beine gestellt hatte, seit ich mache in dem Club eine Show, morgen könntest du da auch. Und so habe ich 5-6 Tage hintereinander jeden Abend irgendwo gespielt.
Ja. Ich bin in Montreal aufgetreten, ich habe Familie in Kanada. Erstmal, das Ankommen war nicht
die Kanadier so, sind nicht ganz so schlimm, oder? Wie die anderen.
Sie sagte, was ich eben beruflich mache und ich sage, ich bin ein Comedian und sage, Telejoke. Auf Anhieb wusste ich keinen. Den ich sofort auf Englisch tatsächlich, nein, wirklich auf Englisch, die Tür öffnet manuell, danke Manuel, wer soll das denn, genau. Wie willst du das denn übersetzen? The door opens, Manuel, thank you, Manuel. Aber ich habe mit meiner Nichte dann ein Comedy-Programm gemacht, habe Open Mic gespielt und bin so auf die Bühne, habe gesagt, I only got sex because my wife sleeps with the open mouth. So, ich bin angekommen, die haben das gefeiert.
Die in den Clubs, die haben ja auch schon mal ein bisschen, ne?
Ja, das war völlig in Ordnung. Ja. Ich wusste jetzt nicht, was Kniffeln auf Englisch heißt, sonst hätte ich da auch noch einen Gag drüber gemacht. Aber es ist schon eine andere Welt. In Deutschland ist es tatsächlich, da musst du Ich sag nur der Comedy-Preis. Ja. Wenn die in Amerika einen Preis verleihen, da ist ja Stimmung und jeder muss ja einen noch draufsetzen. Ja? Da ist ja die Oscar-Verleihung ist lustiger als unser Comedy-Preis. Ja. Ne? So. Und wenn du dich da auch drauf vorbereitest, was du kannst da nicht machen, da sitzen dann deine Kollegen und gucken dich an, du kannst da nicht gegen werden.
Die haben ja in Amerika und überhaupt dann wahrscheinlich auch in Kanada, die haben dieses Ding, dass du sagst, wenn ein anderer auf die Bühne geht und gut, dann ja. applaudier dem so, ja. wie du dir selbst am liebsten Richtig. Applaudieren würdest. Richtig, ja? Und ja. so machen die das dann für alle und da hat jeder ein besseres Gefühl.
Wir machen das tatsächlich anders. Also bei uns ist das so, erzähl mal. Weißt du, ne? Und dann siehst du, oh, wieder einer betrunken, fällt vom Dach. Ne? Nein, aber ist tatsächlich so. Ist, von der Comedy-Kultur ist das natürlich besser. Nur möchte ich zum Beispiel jetzt nicht einen amerikanischen Comedian, sag ich mal, nachmachen. Hast du ein Vorbild da? Ich hätte kein Vorbild in Amerika.
Nee, also das mit Vorbildern ist mir eh immer schwer gefallen. Ja. Also ich finde dann irgendwie, weil wir gerade bei der Musik waren, ne? Ich habe irgendwie ein Rockkonzert gesehen, Guns N' Roses, und dachte mir, ja, ich mache nur noch Rock. Ich war irgendwie bei einem Jazz-Gitarristen und dachte mir, ey, eigentlich ist es das Ding. Ja. Ich habe Spandau Ballet live gesehen in den 80ern und sagte mir, ja, das ist es. Dann kam Bruce Springsteen und sagt, ja, eigentlich muss man es so machen. Ja, ja. Also ich
alles Comedians.
Ja, genau. Und ich meine, ich bin ja groß geworden noch mit Otto und mit Loriot und sowas, ne? Und Fips Asmussen als Kind schon irgendwie. Ich fand die alle irgendwie cool, ja? Also jetzt keiner, den ich jetzt so heldenmäßig verehrt habe und gleich irgendwie mich auf den Boden werfe, wenn er kommt. Aber jeder hat so sein Ding, was ich geil finde. Ich fand dann auch immer die Leute cool, die für die geschrieben haben. Ja. Also Robert Gernhardt zum Beispiel, der ja für Otto die Kleinhörnern, Großhörnern.
Wobei der Beißenherz jetzt selber, der hat jahrelang eigentlich nur geschrieben, jetzt selber auch eine Show hat, bei Sky oder irgendwie sowas, oder
bei NTV, glaube ich.
Bei
ne?
NTV auf jeden Fall.
Das ist der typische Schreiber.
Das war der immer, der für alle geschrieben hat.
Ne? Ich finde das ja oder schön, wenn diese Welten so ein bisschen verschmelzen, ja, und diese Schubladen so ein bisschen aufgehen. Ich fand auch immer eben die gut, die im Hintergrund gearbeitet haben. Von daher finde ich irgendwie für mich eine der schönsten Geschichten, dadurch, dass ich 20 Jahre bei Volle Kanne war, gab es auch viele Leute, die mich geguckt haben, wo ich gar nicht damit gerechnet habe. Ja? Und einer war so der Manager von Robert Gernhardt.
Ja.
Den habe ich irgendwann mal auf einer Party getroffen und sagte, Robert guckt sie immer morgens. Ist ja leider mittlerweile schon verstorben. Und ich habe gesagt, dann lassen Sie ihn bitte einmal zum Frühstück kommen. Ja. Aber das konnte er damals dann leider nicht.
Er muss wirklich, im deutschen Fernsehen ist das nicht üblich, eine Sendung 20 Jahre lang machen.
Ja, also jetzt nicht jeden Tag, ne? Nur so 3-4 Wochen im Monat.
Ja. Das ist Humor. Wir blenden das ein.
Nein.
Nein, aber es ist tatsächlich so, dass normalerweise macht man was und dann, ja, mal gucken, komm, eine machen wir noch, komm, machen wir 2 Jahre, dann machen wir was Neues. Du hast 20 Jahre Volle Kanne gemacht. Und vorher hieß es Volle Kanne Susanne, ne?
Ey, das hieß noch 1 Jahr Volle Kanne Susanne, als ich schon 3 Wochen im Monat moderiert habe.
Da hieß es schon gar nicht mehr Susanne.
Ja, genau. Du, beim Einkaufen haben die Leute dann, ha, Susanne, ja.
Das ist ein Running Gag, da machst du dann nichts. Ja. Selbst ich, guck mal, und ich bin Profi.
Naja, aber nach 1 Jahr haben sie es dann hingekriegt, den Titel endlich zu ändern.
Ja, aber es ist tatsächlich so, ich kenne es aus dieser Zeit noch. Ja. Und wenn man morgens auch, ich durfte ja auch mal dabei sein, da haben wir uns aber nicht kennengelernt.
Nee, leider. Also du bist einer der ganz wenigen, die mir so durchs
Raster gefallen
geflutscht sind, glaube ich.
Ja. Da hatte ich auch noch hier Dreadlocks.
Raster, oder warst du doch da? Manchmal verschwimmen dann auch so Sachen. Ne? Ich habe oft Leute auf irgendwelchen Veranstaltungen getroffen, und ich sage, ah, hi und so. Und die sagen, ja, hi. Ja. Und ich dachte mir, wann haben wir noch mal gefrühstückt? Ich sag, wir haben noch nie gefrühstückt, aber ich gucke dich immer. Sag ich,
du rennst offene Türen, so. Du rennst offene Türen ein. So oft so grüßt mich dann Leute und sagt, ich bin Markus. Ja, sicher, wir waren doch in Münster. Ja, sicher, klar. Simon, ne? Ne, Jens, ja. Ja, genau. Du warst ja, nee, ich habe einen Freund. Ach so.
Ja, genau. Mir ist einmal passiert, weil man da echt manchmal durcheinander kommt. Ich vertrage ja keinen Alkohol, deswegen ich trinke jetzt auch hier gerade wieder.
Nur Wodka, richtig.
Ja, genau. Wir haben jahrelang immer von der Berlinale in Berlin gesendet, bei diesen ganzen Kinosachen. Ne? Und wenn du morgens Sendung hast, kannst du ja abends nicht feiern. Gab es immer einen Abend, da konnten wir richtig einen, also so... Richtig feiern. Und nach ein paar Schlucken Wein bin ich ja schon hinüber. Da war irgendeine Premiere vom Til Schweiger-Film und ich unterhalte mich mit dem Schlagzeuger von Wir sind Helden und wir trinken einen nach dem anderen und es war lustig. Und so nach 2 Stunden sage ich, du bist so schön mit dir. Wann seid ihr mit Wir sind Helden wieder auf Tour? Da komme ich echt mal jetzt vorbei. Ja. Da sagt er, wir sind Helden, ich bin der Schlagzeuger von Silbermond. Ja. So läuft das.
Natürlich, ich höre ja Juli gern. Oder heißt sie jetzt schon August?
Man weiß
Nein,
es
aber Ich war bei den Wühlmäusen vor einer Woche und da habe ich Stromberg kennengelernt, Christoph Maria Herbst, und war so dermaßen dankbar, dass der in Ordnung ist. Hast du auch dieses Gefühl manchmal, lern ihn kennen und bitte, bitte sei in Ordnung.
Ja, ich glaube, manchmal haben Leute vielleicht einfach auch nur einen schlechten Tag. Also ich war...
Ja, aber jeden Tag.
Ja, genau. Genau. Ja. Also die meisten großen Stars, finde ich, sind echt in Ordnung. Und du merkst es oft schon an der Frühstücksbestellung, was da falsch läuft. Ja. Aber jahrelang hatte ich so einen Hals auf Otto, weil ich als junger Journalist im Volontariat in Garmisch einmal Otto interviewen wollte auf so einer großen Party. Und ich sage, Otto, könnten wir mal mit meinem Aufnahmegerät und so. Und irgendwann sagt er, ja, wir können gleich. Und ich komme und du sitzt da. Und irgendwann kommt er, setzt sich hin. Und dann ging das Gerät nicht an. Ja. Und ich so, das Schlimmste natürlich, was passieren kann, wenn dein Gerät nicht funktioniert.
Ja, ist wie und Foto machen und Kindernummer. Genau, Schatz, erklär mal.
Mach. Und dann kommt irgendwann so ein junges Mädel und sagt, Otto, ich will gehen. Und ohne Tschüss zu sagen, steht er einfach auf und geht.
Ja gut, das ist aber eine Begründung.
Ja, gut. Wahrscheinlich.
Erstmal, schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Mein Lieblingsbier aus Duisburg, König Pilsner. So habe ich den.
Jawohl.
Die 3000 Euro auch wieder drin.
Das ist deutsches Wasser.
Nein, aber deswegen, ich habe aber mit Otto, wir haben uns tatsächlich bewusst nie kennengelernt, glaube ich.
Bewusst?
Aber wir schreiben regelmäßig oder senden uns Videos.
Ach, du hast die Nummer?
Ja, ja.
Ach, cool.
Kann ich dir gleich geben.
Ja.
Na, wenn du dich entschuldigen willst.
Ja, genau. Ja. Ich habe ihn verziehen, ich bin wieder
aber
fein.
Aber auch er ist einer von den Göttern, sag ich mal, der damaligen Zeit, den ich dann, wo ich ihn kennengelernt habe, dann gesagt habe, boah, geiler Typ. Ja?
Der ist aber offensichtlich auch so wie ein Duracell-Hase, oder? Der haut der einen nach dem anderen raus. Ne?
Und seine Haare sind langsam, also ich gehe in seine Haarpracht langsam rein. Bei mir auch, ich kriege Geheimratsecken bis zum Nacken. Letztes Mal hat er sich auch so eine Mütze abgezogen, der hat bis hier Glatze. Ich komme in die Richtung langsam.
Ihr könntet dann zu zweit.
Ja, aber wie der die Stimmen nachmacht, also das ist ich kann da lachen gar nicht, dieses Hintereinander.
Was ich ja wirklich geil finde, der begeistert ja mittlerweile 3 oder 4 Generationen. Ja? Also der findet immer irgendwas Neues und wenn er über die Bühne hoppelt, lacht man immer noch, auch wenn du es schon in den 80ern gesehen hast.
Er ist immer noch 30.
Ja, genau. Wie wir alle.
Ja.
Mitte 30.
Jetzt, gut, Mitte 30 hätte ich auch. Habe ich mal eine kennengelernt, aber Jager. Nur... Du hast ein Buch rausgebracht. Erzähl mal über dein Buch.
Naja, im Prinzip, ich konnte ja vieles nicht machen, weil ich 20 Jahre lang irgendwie 3 Wochen im Monat volle Kanne gemacht habe. Und dann kamen auch noch viele andere Shows und Geschichten links und rechts des Weges. Und so viele Träume blieben einfach irgendwie hängen in meinem Hirn. Und das frustriert dann natürlich irgendwann. Ich habe es aber gar nicht so richtig gemerkt. Und als mein Vater vor jetzt 4 Jahren gestorben ist, war das bei mir so der Moment, wo es mich echt durchgeschüttelt hat. Weil ich dann dabei war und dann auch gesehen habe, dass wirklich dieses Leben endlich ist. Ja, du hörst es ja von allen möglichen Leuten, das Leben ist endlich, genieße es und was weiß ich nicht alles. Und dann bist du dabei, wie plötzlich jemand geht, von dem du dachtest, der würde für immer bleiben. Und dann denkst du dir, boah, der hat eigentlich mit jetzt nicht ganz so guten Ausgangsvoraussetzungen, Kriegskind, auf der Flucht gewesen mit Familie und so weiter, musste erst eine Landwirtschaftslehre machen, hat sich dann alles Abi, Studium, alles erarbeitet. Ja. Und dann dachte ich, hey, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht? Ich war zwar als Moderator super erfolgreich, aber hatte halt noch ganz viele Träume und Wünsche, die einfach verloren gegangen sind.
Man will
leben.
Was hinterlassen.
Ja, ne, ich weiß nicht, mir war es einfach so, dass ich so viele Frustgefühle manchmal hatte, obwohl ich dachte, echt, ich bin ja eigentlich ganz glücklich. Und dann, wenn ich mal einen Tag frei hatte, war ich dann irgendwie zu Hause, hab Chips, Eis und Schokolade mich reingestopft und irgendwelche Serien geguckt. Du musst mal gucken, was du eigentlich mal wolltest, als du als Kind zum ersten Mal auf die Bühne gegangen bist oder Mucke gemacht hast und sagst, was ist eigentlich mit der Musik? Machst nur noch im Fernsehen Musik, wenn jemand da ist? Mach wieder mehr Musik. Du wolltest immer nach New York, geh mal nach New York. Und dann, manchmal habe ich mich am Anfang gar nicht getraut, so zu sagen, hey, ich will jetzt mal 4 Wochen Urlaub.
Ja.
Das kannte ich nicht. Ja, ich habe jahrzehntelang immer durchgearbeitet quasi. Mal 7 Tage am Stück war irgendwie, waren wir gerade mal drin, ja.
Bei mir war früher Urlaub, ging finanziell nicht, jetzt teile ich.
Ja.
Aber,
ja, aber, da musst du,
ich glaub, aber ich arbeite gerade an der Sauce Hollandaise zum Beispiel. Ist kein Scherz, ich kann nicht kochen.
Ja, aber du willst eine eigene Sauce Hollandaise rausbringen?
Nee, ein Kollege hat mir, ein Koch, Ralf, danke, hat mir ein Buch geschickt, wie man eine Sauce Hollandaise macht. Das gehört aber genauso, der Grundgedanke ist genau derselbe. Wenn du siehst, passiert da was, passiert da. Ein guter Freund ist gegangen. Ich traue mich manchmal, web.de nicht aufzumachen und ein schwarzes Bild zu sehen.
Ja.
Ne? Dann ein schwarz-weißes Bild, dass du siehst, oh, da ist wieder einer und so. Ne? Und dann überlegst du, dann sagst du, mein Gott, mach mal was bleibt. Wo ein Buch, habe ich jetzt geschrieben, alles klar, mal ein Film, aber irgendwas, was bleibt, wo du selber sagen kannst, alles klar, da erinnert mich sehr dran. So Loriot-Denken,
weißt du? Ja, bei mir war es auch so, dass ich einfach frustriert war, weil ich Dinge einfach nicht mehr gemacht habe, ne? Ja. Weil sich alles um Fernsehen irgendwie drehte. Und, ja, und dann überhaupt diesen Schritt zu wagen, dann zu sagen, ey, ich kann jetzt mal 4 Wochen nicht und gehe nach New York und mache keine Jobs und so. Ja. Und zu sehen, was dann passiert, wenn du einfach mal frei bist und welche Türen sich öffnen, wenn du dafür offen bist. Also, dass ich dann plötzlich da auf der Bühne stehe oder so und dass ich dann zurückkam und dann mittlerweile jetzt mein zweites Buch raus und so. Das ist, sowas geht nur, wenn du dich dann auch wirklich auf dem Hosenboden hockst und sagst, okay, was willst du von deinem Leben? Was musst du tun, damit es passiert? Ja. Und geh mal neue Wege. Und dann war der Schritt bei Volle Kanne aufzuhören nach 20 Jahren irgendwie halt auch quasi folgerichtig.
Wir sind fast dasselbe Alter, aber er sieht doch jünger aus, oder?
Na, was bist du für ein Jahr? Ja, was bist du für ein Jahr?
70.
Ja, gut. Wir sind ja wirklich.
Da ist nicht weit.
Ja, aber gut.
Also, gibt noch 2 Jahre, hast du auch eine Mütze.
Ey, ich habe im Sommer, hätte ich fast eine getragen. Ich hatte ja Corona.
Ja.
Und eigentlich hatte ich es dann irgendwann überstanden, obwohl die Woche echt, oder die erste Woche war Hölle, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Die zweite war Vorhölle und dann ging es so langsam wieder besser.
Ja.
Und dann dachte ich, hätte es überstanden und dann fiel mir irgendwie nach 2-3 Monaten plötzlich die Haare aus, büschelweise.
Ja.
Weil der Körper den unwichtigen Teilen den Saft abdreht, ja, wenn der Sauerstoffgehalt sinkt.
Das habe ich
froh, dass das die Haare waren, ja, in dem Moment. Und meine,
ich habe noch keinen unwichtigen Teil in meinem Körper entdeckt.
Ja, genau. Ja, aber die, jetzt sind sie zum Glück alle wieder da. Und,
du kannst ja tragen.
Ja, geht noch. Aber das war auch so ein Moment, wo ich dachte, Alter, ja, du bist keine 20 mehr, aber ich bin jetzt froh, dass das Haupt.
Worauf willst du dich denn konzentrieren in nächster Zeit? Musik, Comedy oder hast du ein neues Projekt?
Na, ich bin jetzt froh, dass habe ich jetzt auch zum ersten Mal gemacht. Ja. Das bin ich froh, dass das wieder möglich ist, so mit dem Buch, so meine Geschichten zu erzählen. Weil es am Anfang natürlich auch komisch war, ohne Gast, ohne Film, ohne Band. Plötzlich stehst du alleine da und erzählst irgendwas. Ja. Nee, aber das ist irgendwie echt auch nochmal ein Schritt gewesen. Und zu sehen, dass das dann funktioniert, dass das, du Leute mitnehmen kannst auf so eine Reise in einem Buch oder auf der Bühne. Und dass Erasmus, mein Booker, sagte irgendwann, ich habe im Internet gesehen, du hast in New York Comedy gemacht. Lass uns das in Deutschland mal versuchen. Ja. So, und dann sagte ich, komm, darf ich mal was ausprobieren? Sag ich, ja. Und nach 2 Wochen hat er irgendwie 25 Auftritte in ganz Deutschland gehabt.
Ja.
Und dann musste ich natürlich ein Programm schreiben.
Aber ist nicht Erasmus Stein,
oder? Ja, doch. Ja.
Der Beste.
Ja, er ist ein Fuchs.
Von allen Comedy-Zauberern, ich nenne es mal so, ist er der Beste.
Na, und er hat auch einfach Ideen.
Und den kannst du auch überall mitnehmen, das ist Handgepäck.
Ich weiß nicht, ob das nicht schon Übergepäck ist, aber...
Der macht das so sympathisch. Ich habe viele schon gesehen, der macht das so dermaßen sympathisch.
Also vor allem hat er auch, finde ich, bei mir immer die richtigen Punkte gedrückt, dass ich mich einfach Dinge getraut habe, die ich sonst nicht gemacht habe. Also dass ich jetzt mit der Gitarre auf der Bühne stehe und auch noch singe.
Er spricht aus seiner Sicherheit auch natürlich auch raus, weil er wirklich gut das
nachvollziehen kann, ne?
100% nachvollziehen kann. Ja, er war, ob es jetzt AIDA hat er ja oft mal gemacht und so weiter, alles klar. Was wir alle mal so mitgemacht haben. Ich tritt total gern auf AIDA, nur die Grundsätze sind jetzt anders. Ja. Jetzt bucht man mich dann dafür. Ja, genau. Aber früher bist du da immer mitgefahren. Ach, guck mal, ich bin da 2 Wochen, ich muss selber anreisen, darf eine Person mitnehmen, die darf aber auch nur so groß sein. Das ist dann eben so. Ne?
Ja, aber
er macht das perfekt.
Ich finde ja auch cool, dass er dann gesagt hat, du spielst da jetzt einfach. Und ich sage, das sind aber nur irgendwie 7 Leute.
Ja.
Das ist völlig egal.
Und 15 Personal.
Genau. Und das ist aber total klasse gewesen. Und als ich da letztes Jahr dann die ersten Auftritte gemacht habe mit Corona und so, kommen dann kaum Leute.
Ja.
Aber zu sehen, dass es auch echt cool ist, Dinge zu machen, weil die einem selber Spaß machen und dann nimmt man halt nur 3 Leute mit auf die Reise oder eben 5, die da sitzen. Aber die 5 gehen nach Hause, nehmen beim nächsten Mal noch 5 andere mit. Und dann dauert es halt ein bisschen, aber das ist so ein ehrliches Publikum.
Aber wenn du an deinem Programm arbeitest, dann weißt du ganz genau zu Hause, alles klar, du denkst erstmal über keine Scheiße nach, sondern du hast irgendwie positive Gedanken, weil du versuchst für dich irgendwie, wenn du Musik machst, kannst du gerne mal auch in einer anderen Sache abschweifen.
Ja.
Gerade wo du Jazz sagst oder vielleicht auch ein bisschen den Blues noch hast, dann vielleicht dabei, dann schreibst du auch mal. Aber bei Comedy weißt du ganz genau, egal, wenn jetzt nicht ein totaler Schicksalsschlag ist, aber der Rest, den kannst du immer noch lustig verarbeiten. Man schläft gut ein.
Ich glaube ja sogar, dass man mittlerweile irgendwie wirklich die traurigsten Sachen lustig machen kann. Ne?
Ja.
Vielleicht muss man. In Amerika gibt es ja Comedians, die dann über die eigene Krebserkrankung und so ein ganzes Abendprogramm machen. Ne? Und ich habe mich auch lang gefragt, ob ich das mit dem Tod meines Vaters, ob man das, aber da bin ich noch nicht so weit. Das ist jetzt erst 4 Jahre her.
Ja.
Aber ich finde ja dann schön auch, weil ich bin ja jetzt nicht wie du so seit 100 Jahren als Comedian auf der Bühne und so, sondern Toll, Alter. Applaus, Applaus, Applaus. Hey. Das 10-jähriges Jubiläum. Bei mir ist es dann schön, dass ich auch wirklich auch mal längere Geschichten erzählen
Hast
kann,
das
ohne
Gefühl,
dass wir das.
Ich seit 100 Jahren.
Nein, das ist das Know-how von 100 Jahren, ja, verpackt in einen 20-Jährigen.
Das verpacke ich neu. Ja, genau. Nein, ich habe eben mit 39 angefangen, mit 41 das RTL-Ding gewonnen.
Und das ist jetzt 10 Jahre her, ne?
Und das ist 10 Jahre jetzt her. Also so mache ich jetzt seit 11 Jahren, 12 Jahren ungefähr, wenn man das hochrechnet. Aber hatte vorher vielleicht 3 oder 4 Auftritte nur.
Ja, ne? Ja, ich finde ja irgendwie momentan... Ja,
applaudiert nicht,
ja,
dass ich die Fliege, die war eben hier. Das ist schon Comedy.
Weißt du, nee,
ich dachte, die applaudieren. Nein, da war eine Fliege. Also.
Ich glaube ja, ich glaube, das könnte die Fliege sein, die mit mir im Auto mitgefahren ist.
Ich
ja?
glaube
obwohl ich gar nicht weiß, was eine Düsseldorfer Fliege jetzt in Duisburg will. Weißt du, die hat ja gar keinen Anschluss. Ja? Vielleicht ist die in Düsseldorf verabredet und die sagen,
wo, an wie du.
Wo ist der Jochen jetzt? Ja.
In Duisburg. Düsseldorf ist übrigens geil. Also ich bin gerne in Düsseldorf.
Ja, ich bin ja Münchner. Ich habe mich da langsam irgendwie auch reingefuchst.
Da sind Läden, die ich in Duisburg kenne, so Engel und so weiter, wo meine Musik gespielt wird, halt, wo ich tatsächlich mal abschalten kann. Wo ich also da kriegst die laute Musik, da kannst du über
nichts. Aber mich wundert, dass du nicht selber Mucke machst auch.
Ich kann sehr gut, meine Freundin wird das jetzt, aber ich kann ganz gut Schlagzeug spielen. Ja. Nur da bin ich nicht vorne.
Ja.
Ich bin extrovertiert, ich werde nie Gitarre lernen können. Ich bin immer learning by doing. Kein Lehrer, ich will kein Lehrer. Entweder ich kann es oder kann es nicht. Schlittschuh fahren, alles klar, ich gehe auf das Eis, kann Schlittschuh fahren. Alles klar, fahr Schlittschuh. Ja, Skifahren, ich kann Skifahren, fahr Ski. Ja, aber wenn ich sehe, zum Beispiel eine Gitarre, nee, alles klar, kriege ich nicht hin, dann mache ich es nicht. Schlagzeug ist für mich so dermaßen einfach zu erlernen gewesen, weil ich vielleicht den Rhythmus innerlich für mich anders verarbeite, dass ich auch diesen, ich spiele schon, sag ich mal, eine Bassform mehr als der Schlagzeuger an sich.
Ja, ja? Genau.
So, ne, weil ich bin da übermotiviert.
Schlagzeug wäre für uns viel zu teuer gewesen. Ich wollte immer Orgel spielen und dann hat es aber nur für die Gitarre gereicht.
Orgel kann ich nicht.
Im Nachhinein bin ich auch sehr froh. Ja, mit diesen ganzen Knöpfen und so wäre ich
auch nicht zurechtgekommen. Allein das normale Klavier, wenn einer Klavier, es gibt doch nichts Buchseöffnerendes, als Klavier spielen zu können als Mann.
Na, aber mit der Gitarre kannst du auch die ein oder andere in die richtige Richtung.
Warum haben denn Bassisten den größten Sex in ihrem Leben? Da ist doch eine Scheißgitarre, weißt du? Das ist doch langweilig, aber die haben die meisten Groupies.
Aber du musst das Klavier mal mitnehmen, weißt du?
Das ist das Problem. Doch scheiße auf unterwegs. Nee, aber wenn ich da sitze und ich merke, ich kann es nicht, dann höre ich damit auf.
Echt?
Dann höre ich sofort damit auf.
Was mich an mich erinnert, ist, dass du sagst, als Schlagzeuger bin ich immer hinten, ich will nach vorne.
Ja.
Das war, und ich beschreibe das ja auch in meinem Buch Hilfe, ich bin zu nett jetzt ganz gut, dass ich bei vielen Praktika, ich wollte ja immer vor die Kamera.
Ja.
Also du trampst nach München, um morgens wochenlang für Schauspieler Kaffee zu kochen, denkst die ganze Zeit, wann wird endlich einer krank, damit ich mitspielen kann.
Und du denkst, was der da spielt, kann ich besser.
Ja, ja. Ich habe ein Kameravolontariat auch gemacht auf der Bavaria-Film und dachte mir immer, wenn jetzt einer umfällt, ich kann sofort den Text. Ja. Aber es ist nie einer umgefallen, leider Gottes.
Ja. Kommt auch in dem Buch vor hinten, genau. Epilog, nie ist einer umgefallen, ihr Arschlöcher.
Aber was total geil ist, dass viele Dinge halt erst passieren, wenn du irgendwie auch entspannt bist. Nachher, als ich in München studiert habe, habe ich plötzlich irgendwie Schauspieljobs bekommen und habe bei Aktenzeichen Y und so mitspielen können.
Das
habe ich gelesen,
und dann habe ich nur gedacht, was hat der da gespielt?
Na, ich muss immer, also erstmal muss er sagen...
Ist
ja, ist eine undankbare Aufgabe, vor allem im Wasser, ist sehr kalt.
Okay.
Nein, ich habe einen Kumpel gehabt, der hat da gearbeitet als Aufnahmeleiter und der hat mich dann da als Schauspieler mit in die Kartei und dann wurde ich besetzt, weil ich recht groß bin und wurde immer als Anführer von irgendwelchen Gangs, die irgendjemand entführt haben, Banken ausgeraubt.
Ja.
Es war wie Räuber und Gendarm spielen, war total super.
Wir haben hier nochmal ein Phantombild.
Nein, das war dann,
vom Vollkanne.
Am Anfang haben sie immer gesagt, du spielst ohne Maske, weißt du, so Schauspieler vom Schillertheater oder vom Residenz in München.
Anzeigen.
Ja, und dann gab es die erste Folge, in der ich mitgespielt habe, sage ich meiner Mutter noch, ich bin dabei und guck's an und meine Mutter guckte und irgendwann ist Eduard Zimmermann, damals der Fahnder sozusagen, im Bild. Rechts neben ihm ein Foto von mir in Lebensgröße und er sagt, der Täter ist ca. 1,93 groß, insgesamt eine ungepflegte Erscheinung.
Ja.
Ja. Ja. Meine Mutter hat sofort bei der Polizei
angerufen. Keine Punkte mehr.
Ja, genau. Und dann habe ich nur noch mit Maske gespielt. Nein, das war toll. Ich habe damals, heute darf ich ja sagen, ich habe 1200 Mark am Tag gekriegt, Mitte der 90er.
Und so viel Geld.
Das war damals. Das hatte ich vorher nicht im Monat verdient als Volontär beim Radio. Ja. Das war der Hammer, ja.
Aber Aktenzeit, ich habe ja vor ein paar Tagen habe ich noch so ein Gag gekriegt. Halloween hat man früher immer nur gesagt, wenn der Zimmermann sagt, wir schalten nach Wien, Konrad Redetzky. Oder Niedetzky oder wie der hieß.
Peter Niedetzky.
Und der andere
Radenski war der mit dem Marsch.
Konrad Tölz?
Konrad Tölz, genau.
Tölz, genau, der war in der Schweiz.
In der Schweiz.
In der Schweiz. Gesucht.
Und die haben total viele erwischt, ja. Und was ich ja total cool finde, dass mittlerweile der Eisläufer, wie heißt er denn? Rudi Zerne war auch in mehreren Sendungen bei mir. Der hat ja dann.
Der hat immer auch Schnittchen im Fernsehen.
Wegen dem Eis. Das war ich wollte die Eisfläche pantomimisch darstellen. Das Interessante beim ZDF war ja, der hat ja ein Sportstudio gemacht und dann plötzlich nicht mehr. Und dann dachte ich schon, oh Gott, was geben die ihm jetzt? Ja. Und dann haben die ihm Aktenzeichen gegeben. Ja. Ich glaube aber, sie dachten nicht, dass das heute die erfolgreichste Sendung beim jungen Publikum im ZDF ist. Ne? Und ich finde, der macht das ganz toll. Ja? Also,
wenn Emmy sowas auch nochmal erforscht wird oder warum die, zum Beispiel die ganze ERF-Geschichte, ist irgendwann mal durch XY erstmal groß geworden. Ja, dass sie,
so, und die entdecken immer noch,
was daraus geworden ist. Ne? Ja. Und das ist mega interessant zu gucken, auch wie die Politiker darauf reagiert haben und was dann im Land passiert ist. An der Sparkasse, als Kind kennst du noch das. Und dann wurde das von den Sparkassen-Mitarbeiter geixt, wenn einer gefunden wurde. Da wurden die geixt aus dem Ding raus.
Ich kannte den, der immer mit dem Edding rumgefahren ist und sich selber rausgeixt
hat. Unglaublich. Ne? Aber das ist, man ist mit diesen drei Programmen groß geworden und WDR war halt verschneit.
Ich kann mich noch erinnern, als ich immer frustriert war, dass morgens noch kein Fernsehen lief, wenn ich krank war und nachts um 12 schon Schicht im Schacht war und mein Onkel
Die Nationalhymne.
Die konnten wir alle mitsingen. Ja. Mein Onkel hatte damals den ersten Videorekorder, den man umdrehen konnte. Ne? So mit
Super 2000.
Ja genau, auf beiden Seiten und der nahm
man muss nicht den Rekorder, sondern die Kassette
umdrehen. Ja, die Kassette, Und da habe ich immer Filme geguckt, nächtelang. Und er nahm immer auf, weil ich hatte zu Hause immer Fernsehverbot. Ich sagte zu meinen Eltern immer, ich habe mich gerecht. Ja,
ja. Wir hatten ja mal einen Betamax, den muss man mit zwei Mann reintragen, weißt du noch? Und aber VHS hat sich irgendwann mal durchgesetzt und du hast gesagt, das ist es, das ist die Lösung für alles.
Ich habe noch zwei VHS-Rekorder zu Hause im Keller.
Wenn ich noch zwei VHS-Rekorder hätte, dann würde ich nicht beschimpft werden, aber ich habe sogar bestimmt noch über 1000 Kassetten.
Ohne Witz?
Ohne Witz.
Ja. Was für Filme hast du denn zu Hause?
Maneater und so? Nein, es sind Sachen, die auch zum Beispiel, gibt die Supernasen auf DVD, aber die Musik im Hintergrund wurde geändert.
Ach.
Ja, und da kann ich nicht mit umgehen. Das kann ich nicht mehr. Es gibt einen Bud Spencer Terence Hill Film, die rechte und die linke Hand des Teufels. Da hat Terence Hill eine andere Synchronstimme.
Ja,
das auch macht nicht. Man nicht. Ja, genau. Raus! Ja? Ja, also da ist Sakrileg.
Ich habe jetzt gesehen, auf Disney Plus gibt es eine neue Serie mit Steve Martin und Martin Short. Steve Martin liebe ich ja. Und da hat er aber auch eine andere Synchronstimme.
Ja,
das ist schwierig. Ja,
ich habe sogar einmal einen Louis de Funès in einer anderen Synchronstimme gesehen. Das ist noch skurriler.
Ja, genau. Da sollten Sie gleich Ole Lehmann anrufen. Ja.
Wir bleiben beim Quatsch Comedy Club, das reicht. Nein, aber ist tatsächlich so, man ist eingeschossen auf irgendwann und wenn du da plötzlich eine andere Stimme und die Stimme, dann ist sie noch so ein bisschen hart und gerade die deutsche Synchronisation hat ja die Bud Spencer Terence Hill Filme erstmal so gemacht. Bud Spencer hatte zwei Synchronisatoren. Aber fast identische Stimmen. Das war gut. Ja. Das ging.
Ich glaube auch, dass viele Serien, die in Deutschland mega erfolgreich waren, in anderen Ländern gar nicht so erfolgreich waren, weil wir ein super Synchronsystem haben. Ja, das sind Leute, die können das. Die machen da Gags rein, die es im Original gar nicht gibt und so. Ich habe während des Studiums auch jahrelang so synchron gemacht in München, in so Synchronstudios irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Filme synchronisiert, irgendwelche Werbung oder irgendwie.
Also halt nach 0 Uhr läuft.
Ja. Das haben die großen Schauspieler hier, Lauterbach und wie sie alle heißen, haben alle Pornos synchronisiert in den jungen Jahren. Ich nicht. Nein. In welchem hast du mich gehört?
Na, ich habe mal ein Porno synchronisiert, habe aber direkt mitgespielt. Dann wusste ich, was ich sagen muss.
Ja, genau.
Ich war der Ehemann, der zuguckt. Aber... Brauchte nicht viel sagen.
Das Größte, was ich gemacht habe, war Team Knight Rider und die McDonald's-Werbung.
Du hast eine McDonald's-Werbung?
Nee, ich glaube, nee, aber da nur im Hintergrund. Ich habe viel Ensemble gemacht. Da stehen dann immer 5 Leute im Raum und erzählen irgendwas.
Ja.
Irgendwie, ich weiß noch, damals war ich immer so stolz, dass man für so wenig Zeit im Vergleich zu dem, was ich sonst so mir abgebuckelt habe, so viel verdient hat. Ich habe einmal 700 Mark gekriegt für eine Lancia-Werbung.
Ja.
Da musste ich irgendwie am Ende nur sagen, nicht Lancia das Auto, aber irgendwas der neue Lancia jetzt beim Händler oder irgend sowas. 700 Mark plus Mehrwertsteuer.
Darfst du aber vorher auch nichts getrunken, Lancia.
Nein, aber
hol Lancia, kauf dir jetzt, kauf dir.
Na, das Coole ist, du gehst rein in so ein Riesenstudio, da hinten hocken 5-6 Mann, alle mit einem Gläschen in der Hand. Und ein Techniker sagt, ja, dann sag jetzt bitte den Satz. Und dann sagst du den Satz, bla bla bla, Lancia. Und dann kommt er rein und sagt, ja, wir müssen es nochmal machen.
Ja.
Und dann machst du es eine Viertelstunde und immer sagt dann jemand, ja, mach es noch ein bisschen grüner. Und du guckst dann immer hinter diese Glasscheibe und dann sitzen die da, unterhalten sich geschäftig, prosten zu und dann sagt, ja, wir hätten es gerne noch ein bisschen blauer.
Eine Tür im Hintergrund.
Ja, genau. Und dann musst du es nochmal machen und irgendwann ist vorbei nach einer Viertelstunde, du sagst, super, war's. Der Techniker kommt, sagt vielen Dank und sagt dann zu dir und so, ich glaube, wir nehmen eher die Erste.
Es ist immer die Erste. Die ist perfekt. Mhm. Ja, ich hab das so geliebt, deutsche Werbung war ja früher immer so, komm rüber in die Punika-Oase. Also, ne? So, und dann komme ich nach Amerika und so, und dann steht da, take 2 bottles into the shower, cleaner and conditioner, not me, I'll just take wash and go. Weißt du?
Ja.
Coole Type aus der NFL, so eine Kante, weißt du, und nimmt wasch und geh. Ja, aber, oder open up the Löwenbräu. Das ist ein fuck deutsches Bier, es heißt Löwenbräu.
Ja, genau. was für mich im Moment, ich liebe momentan Fernsehen, ich gucke nicht mehr viel Fernsehen, aber ich liebe diese glücklichen Menschen in der Werbung, diese glücklichen Menschen in der Werbung vor der Tagesschau.
Ja.
Die glücklichen Menschen vor der Tagesschau mit Reizdarm, kennt ihr die? Die Oma hat so schön gepupst.
Ja,
Kitschimea Reizdarm. Ey, ich bin über Wochen bin ich steil gegangen. Ich finde das so geil.
Ich habe nur noch gefurzt.
Mittlerweile kannst du die Uhr danach stellen. Ja, wenn meine Frau mich fragt, wie spät haben wir es? Gleich 8.
Ist dir mal aufgefallen, dass alle auch bei der Chips-Werbung eine gute Figur haben?
Ja, genau.
Schweini. Das ist nicht funny. Doch, dann ist es. Normalerweise muss doch da so hier, weißt du, einer sitzen, da läuft dann die Lindenstraße, 8. Wiederholung, hier ein paar Krümmel drauf und schalt um. Ne? Oder Tagesschau
kommt. So eine Chips-Werbung müsste man mal machen.
Ja,
und ich finde, es gibt sowieso zu wenig Chips, die mir schmecken. Ich bin totaler Chips-Fan. Es gibt nur eine Sorte, die mir richtig schmeckt.
Welche?
Chio. Extra würzig.
Aus der Tonne, wo wir früher drauf geklopft haben.
Ja, genau.
Es ist so. Wir machen jetzt Werbung für Chio-Chips. Und wir kriegen eine Schweinekohle
Das,
obwohl die Oriental, wenn die früh abgestrichen, ergibt Charge für Charge.
Ja,
aber wenn du noch früh welche Orientalischen dabei hast, dann brauchst du nicht mehr viel nachwürzen.
Meine Mutter
hat meine Mutter immer gesagt, du Maggi drauf.
Meine Mutter kann ja nichts wegschmeißen. Wir haben bei uns im Wochenendhaus, sind noch Chips aus den 80er Jahren mit so einer Scheiße, die
gehen doch nicht mehr dran.
Die gehen doch noch. Tu sie in den Ofen rein, ja.
Ich würde mir doch Ariel holen, wenn es in so einer Tonne wieder wäre. Ich brauch doch keinen Tab.
Ja.
Das ne? Da gehst du rein, der Haus hat Pulver da rein, das hinterher wäsche das Pulver dann raus. Das ist doch normal. Ne? Oder auch hier gerade so, man war Raucher, da haben sie keine Raucherwerbung mehr gemacht. Ich bin nicht Raucher, deswegen. Und dann müssen sie draufschreiben, so ein Bild drauf machen, sie könnten das und das davon kriegen. Und dann so, was? Und dann guckst du da drauf, ach, guck mal. Hörst du zum ersten Mal, dass das vielleicht nicht so gesund ist. Ne?
Aber solche Bilder müsst ihr dann auch auf die Chips-Tüten drauf
machen. Auf ein Bier, auf alles, weißt du. So. Der ist schön hinten auf eine Flasche mit so einem Bierbau her. Weißt du? Man weiß es doch vorher. Also, dass man darauf hingewiesen werden muss, dass der Kaffee heiß sein könnte.
Außer beim Frozen Latte, da ist natürlich schwierig.
Da ist dann etwas schwieriger. Nee, aber es ist tatsächlich so, aber du könntest doch allein ein Buch darüber schreiben, wer schon alles bei in den 20 Jahren dabei war.
Ja,
sind die auch mit da drin? Hast du da besondere Ereignisse?
Na, ein bisschen was ist da mit drin. Ich hatte ja ein erstes Buch geschrieben, das hieß Erfolgsmenschen. Da hatte ich nochmal mit so 12 meiner Lieblingsgäste nochmal ganz neue.
Da sind aber wenige Erfolgsmenschen.
Mehr habe ich gar nicht in das
zwei
Buch. Mehr habe ich das da gar nicht mehr reingekriegt.
Ja.
Aber in der Tat ist es.
Ich war nicht dabei, übrigens.
Aber du warst in meinem Podcast zu Gast. Also,
ja, das stimmt. Das, und deswegen, ich habe gesagt, ja sicher, klar, ich war ja bei Volle Kanne. Und der sah aber anders aus.
Ja, genau. Und der hatte lange Haare.
Hör mal, weil es ist ja auch eine Morgensendung, da bin ich ja noch nicht da. Ne? Und dann kam ich so, wann dreht ihr? So, also, habt ihr so eine alle? Dann wurden noch irgendwelche Einrichtungstipps zwischendurch. Ich sagte, oder was? Von der Fete, so, hey, Polonaise.
Nein, und, Podcast ging ganz gut. Ja, war aus dem Hotelzimmer raus. Ja, aus dem Hotelzimmer raus.
Ja, da ich kann überall raus. Ja. Also, ne? Genau. Aber in, nee, in 20 Jahren, wo sagst du, war für dich das interessant? Oder sag ich mal, du hast mal einen Sean Connery irgendwie dabei gehabt.
Bei also, Volle Kanne. Es ist ja im Prinzip immer so, dass, wenn man dann gefragt, was war dein Highlight und so, dass man bei über 3000 Leuten da irgendwie dann jemandem Unrecht tut. Aber für mich waren es immer die Begegnungen mit Leuten, die ich schon ewig kannte. Also ob die Scorpions da waren, die Purple, ja, weißt du, Smoke on the Water früher irgendwie nachgespielt.
Obwohl alles Männer sind, heißt die Purple.
Und oder Kim Wilde, in die war ich irgendwie mal verknallt, wenn du mit der dann im Fernsehen Musik machen kannst.
Vertrag ist auch wirklich, cool, dass sie nicht lachen durfte.
Wart.
Die hatte in den 80er einen Vertrag, sie soll in die Kamera nicht lächeln.
Echt? Aber hat die so ein schönes Lächeln?
Ja, und das hat sie hinterher, und das ist mir aufgefallen, die hat mit Nedermatz zusammengearbeitet und da durfte sie das wohl wieder. Nämlich da fiel sie mir wieder auf, also lange Zeit mal von der Bildfläche verschwunden. Und da hat sie gelächelt. Ich sage, ach guck mal. Ne? Ja. Ich fand es auch immer sehr, sehr geil, aber die durfte laut Vertrag nicht lächeln.
Also dass solche Begegnungen mit so Helden meiner Kindheit und meiner Laufbahn, Frank Elstner, der da war, ich meine, das ist dann schon irgendwie cool. Und ist ja wie bei dir auch jetzt im Comedy-Bereich, so bei mir im Moderationsbereich gewesen, wenn du dann einmal da drin bist und plötzlich empfinden dich Menschen als Kollegen, wo du sagst, ey Mann, das sind irgendwie meine Fernsehheroes und Günther Jauch kann dir plötzlich alle Gäste deiner letzten Sendewoche auswendig aufsagen. Ja. Irgendwie denkst du, hey, was geht denn hier ab?
Ist schon geil. Ich habe mal Tommy Pieper kennengelernt, die Stimme von Alf.
Ja, auch legendärer Typ.
Und ich mach die Augen zu und er macht Alf nach. Der 80er Jahre, weiß jeder ganz genau, Straßenfeger Nummer 1. Du brauchst nicht rausgehen, irgendwie so, bevor dich jeder Alf gesehen hat. Ja?
Der war ja auch in dieser Münchner Synchronszene drin und das war für den natürlich ein Karrierebooster, als er Alf gemacht hat. Und dann kam halt die Zeit, wo plötzlich keiner mehr diese Alf-Stimme wollte. Das war natürlich auch doof.
Der hat auch diesen Hasen typ gemacht, gewesen, weil der, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Irgend so ein Hasen, der auch sprechen konnte. Geh auf Ganze.
Der Duracell-Hase. Irgendein Verwandter vom Duracell-Hasen.
Heute feiert man eben SpongeBob. Ne? Ja. Wenn du das nachmachen kannst, da kann hier unser guter Kollege aus Bochum, wie heißt er?
Hennes Bender?
Hennes Bender, so original. Da, also
der ist
SpongeBob. Ich glaube, er ist SpongeBob. Hundertprozentig. Also wenn der Leberschaden hat, wäre Rott. Wunderbar. Wenn der so gelb wäre, der macht das so original nach. Das ist unglaublich.
Ja, ich finde das ja beeindruckend, wenn Leute andere nachmachen können. So haben wir ja in der Schule angefangen. Ich hasse
Matze Knob dafür. Wir sind ein guter Freund, aber dass der die alle nachmachen kann. Weißt du so, ne? Und dann so, ja gut. Und ich kann das nicht. Ich kann vielleicht nur dieses eine Geräusch von Dieter Haller von
Wir haben früher immer den Helmut Kohl nachgemacht oder versucht. Ja, dann immer so, das war so unser Ding. Ich wünsche mir, ich hätte mehr drauf gehabt.
Wenn du da kein Talent findest, ist dasselbe wie Gitarre spielen. Ich weiß, ich habe kein Talent dafür. Ich hatte mal zwischendurch mal ansatzweise Udo Lindenberg drauf für ungefähr 20 Sekunden.
Ja, genau.
Es wäre eine Sondersendung, da ich nach der Stimme wieder suche.
Ja, aber Udo Lindenberg ist zum Beispiel auch so ein Typ, ne? Wenn du den kennenlernst, also ich bin Udo-Fan schon seit ewigen Zeiten und darfst dann mit dem auf der Bühne stehen und irgendwelche Preise verleihen oder er kriegt von dir einen Preis oder so und du sitzt dann in der Zigarrenlounge und er raucht und du kannst mit ihm reden. Das war im ersten Mal, dachte ich, boah, ey, red nicht so laut, weil er ist ja so eine zarte Person, ne? Im echten Leben. Auf der Bühne ein Tier und dann, wenn er neben dir steht, denkst du, uff, wenn du zu laut ausatmest.
2 Stunden saß ich im Limeridien und zwar wurde das Atlantik wurde renoviert, und dann nehmen wir es Limeridien und dann rief meine Freundin, also gute Bekannte, also keine Ex, also weißt du. Sabena rief mich an, Udo Lindenberg, wir haben uns gern verarscht auf der Tour, die hat mich damals gefahren, hier unten ist Udo Lindenberg und ich komme aus der Dusche, weißt du, also überall noch was hängt und dann, ja sicher. Glaub mir, der ist hier unten drin, der sitzt da mit irgendjemand anders, alles klar. Ich komme runter, war wohl sein Manager, wir saßen im Hintergrund und irgendwann stand der Manager auf, ich sag, komm, ich frag mal. So, 2 Stunden saßen wir. am Tisch. Das war so angenehm, dieses Gespräch. Und meine die Tochter von Sabena, meine Nichte, sag ich mal, sagte zu ihrem Vater so, wir sitzen hier mit Lude Unterberg. Ja, das war mega. Und er sagte so, Markus, was behältst du denn von Panik? Der hat so Museen im Ruhrgebiet. Ja. Er kommt ja eigentlich aus Goslar. Ne, und hatte auch in
ich dachte aus Gronau, oder?
Gronau, hatte aber natürlich seine Hut auf der Reeperbahn. Ja. So. Und was hältst du denn davon im Ruhrgebiet? Und dann saßen wir und haben gefachsimpelt. Ja, kann man machen. Gelsenkirchen nicht. Nein, aber irgendwann mal, du rufst dich ein. Und irgendwann mal redet man wirklich von Gesicht zu Gesicht, ja, ne? Und er kannte mich auch, das fand ich schon mal gut, ja. Aber er war so, wie du schon sagst, eigentlich ein zartes Pflänzchen.
Ja, und der ist ja auch
verschiedene Socken, kann ich mir heute noch rein, eine grüne, eine rote.
Aber er ist ja auch so mit Leidenschaft dabei. Ein Kumpel von mir war mit ihm auch dann abends immer mal in Hamburg unterwegs. Das heißt, wenn du mit dem nachts unterwegs bist und gehst dann irgendwo essen und dann waren die irgendwie beim Italiener und dann stand ein Klavier, hat er sich nachts um 3 ans Klavier gesetzt und einfach eine Stunde Songs gespielt. Ja, so wie ich meine, wer macht denn das jetzt? Ha? Also, da geht jemand, also sorry, tut mir total leid. Wäre doch nicht nötig gewesen jetzt, echt.
Nein, aber da ist man immer sehr, sehr stolz darauf, wenn man solche Leute kennenlernt.
Ja. Und dann auch, wenn die einen, ja, oder wenn die dann irgendwie auch sagen, ey, das, was du machst, gefällt mir. Oder du, ja, okay, wir können zusammen Musik machen. Ich kann mich erinnern, Michael Bolton, ja, eine der Superstimmen der 80er, war dann bei mir in der Sendung und da hieß es wieder, nee, Ingo, du darfst ihn nicht fragen, der will keine Musik machen. Management sagt, nein, mit dir zusammen schon gar nicht. Ja. Sag ich, ja, okay, und nimm meine Gitarre mit morgens, sitze in der Maske und ich wusste, das ist auch einer, ist der, jeder, der Musik macht, macht das mit Leidenschaft. Ich sag, Michael, wie sieht's denn aus? Ich habe die Gitarre dabei, ich hätte jetzt ein paar Songs drauf von deinem neuen Album. Ja. Können wir so ein bisschen quatschen und spielen. Ja, ja, kein Problem. Ja. Ja? Und dann geht's. Und dann
denkst Stefan Raab und Angus Young. Weltklasse. Ja, mit seiner Ukulele und er
fällt was da ja auch so cool war, dass Stefan immer gesagt hat, ihr müsst mich mal aufs Konzert mitnehmen. Ihr müsst mich mal. Und er so, nein.
So, das sind die Kontakte, die ich wirklich liebe. Ich bin viel kleiner natürlich, wenn man jetzt Angus Young oder AC/DC, aber ich durfte bei den Brings zum Beispiel mit auftreten eine Zeit lang.
Ach, cool.
Ja, und dann
also hast du auch Stand-up gemacht und danach haben die...
Ja, die haben zwischendurch dann aufgehört und dann hat Klaus einen Witz erzählt und ich habe einen, der kann das besser und dann kam und dann haben die eine kurze Pause gemacht und dann haben wir irgendwie eine verdammt geile Zick da gesungen. Ne? Und ich kriege den Text da wirklich drauf, weil mein Kölsch ist... Ich hatte es in der Schule, ich habe Latein genommen. Naja. Aber das war Weltklasse, ja, und mit den Jungs da auf der Bühne zu stehen oder was. Das sind die verfickten Brings. Was ist denn los hier? Ja. Also mich schießt hier runter.
Und das ist geil. Auch nochmal ein anderes Gefühl.
Da bin ich auch eine Kölsche Jung an dem Tag.
Es ist auch durch nichts zu toppen, dieses Gefühl, wenn du mit einer Band auf einer Bühne stehst und die Leute applaudieren. Ich war Special Guest bei den Baseballs auf Tour und habe auch mal mit Boss Hoss irgendwie gespielt und Silly und so. Und bei den Baseballs kann ich mich noch erinnern, dass die auch sagten, du singst. Ja. Ich so, du singst eine Nummer. Und ich so, nee, doch, komm, eine Nummer geht. Und wir haben es am Mittag geprobt und abends
kannst
dann...
Kannst du singen?
Ich mache es ja jetzt auch auf der Bühne. In meinem Programm sind ich 2 Nummern, geht mittlerweile ganz gut. Ja, macht mir mittlerweile auch Spaß. Aber das war auch so ein Schritt, da muss ich mich überwinden. Na, aber dann stehst du abends in diesem Kölner E-Werk, 2700 Leute, Schweißtropf von der Decke, wie früher in den Kneipen, in denen wir gespielt haben, aber der Schweißtropf von etwas höher.
Ja.
Und du denkst, oh Mann, am Anfang hast du riesen Muffensausen und wenn du drin bist, dann ist es einfach das geilste Gefühl der Welt.
Normalerweise, natürlich als Einzelkünstler fühle ich mich sicher, weil sich... keiner in meinem Programm hackt oder irgendwie so, das ist meine Sache. Ja. Mein Auftritt, ich glaube, mit einer Gruppe arbeiten ist etwas schwieriger. Wenn du mit einer Band, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Aber ich habe immer wieder so, ich denke immer so an so Projekte, wo ich dann denke, war eine Band oder irgendwie so. Mich will keiner singen hören, aber da würde ich vielleicht sogar, jetzt bin ich ja vorne schon bei einer Sache, da kann ich auch Schlagzeug spielen.
Ja, genau. Weißt du, so, ne? Du könntest ja eine Band mitnehmen auch.
Ja, ne? Und ich hätte einen Riesenspaß daran. Mal so... wo du sagst, ausprobieren.
Ja.
Mal was anderes machen. Mal gucken, mit den Büchern war jetzt so was. Ich schreibe immer noch an einem Buch. Dann machst du ein bisschen Musik.
Ne? So einen Film machen an einem Film
und so weiter. Ja. Was die Karriere eben so hinge und dass du auch theoretisch im Hintergrund arbeiten könntest, wenn du vorne nicht mehr funktionierst. Weißt du,
was ich meine? Ja, genau.
Ja, wenn die hier nicht mehr kommen, sondern aber du kommst immer noch über die Runden, ja, auch über die Schmalen. Nein, aber kommst immer noch über, dass du Kohle verdienst, weil du für andere mitschreibst.
Ja, ich glaube ja mittlerweile, und das ist ja so auch so eine Erkenntnis aus dem aktuellen Buch, dass sich das immer auszahlt, wenn du einfach Dinge machst, weil du sie einfach machen, ja, willst, um des Tuns willen. Ja, und ja, dann, ich mache meinen Podcast jetzt irgendwie 2 Jahre. Und ich habe, das war einfach nur ein Spaßprojekt und plötzlich kommen irgendwann eben auch Sponsoren um die Ecke und, ja, plötzlich kriegst du Gäste angeboten von irgendwelchen Plattenfirmen oder Netflix oder so. Und dann denkst du, hey, ja, das, ja, funktioniert, weil alle immer sagen, ja, wir, du hast leicht hier reden, du hast 20 ja Jahre da gearbeitet. Du also er war nur auf der Durchreise. Ist
bei,
ne,
jeder,
er war
bei jeder Sendung hier, der macht immer dasselbe.
Alles ist gut. Dass ich am Ende des Tages
die alles, Tochter verzweifelt
hat. Also, aus der Vater. Darf ich mal ein Bild von dir machen? Danke. Ich hänge das, ja, an die Sparkasse.
Ich würde genauso, wenn ich einen rauchen will und pinkeln gehen will, stehe ich auch auf. Ist scheißegal. Da mache ich im neuen Bond. Ist mir egal. Übrigens, der stirbt. Oh, Spoiler. Ein bisschen Spoilern hier.
Dass sich das am Ende immer auszahlt. Also, ja, weil es brutal Spaß macht, neue Dinge auszuprobieren. Und wenn du es dann mit Leidenschaft machst, irgendwann kommt der Rest von alleine. Glaube ich wirklich dran.
Was willst du jetzt, wenn du jetzt hier, sagen, das ist mein Projekt, daran arbeite ich und das will ich zur Perfektion mehr, ja, nie bringen, weil wir, wenn du verschiedene Baustellen hast, hast du nicht eine Sache, die du perfekt machst.
Also was ich momentan mache, ist einfach immer noch an meinem Bühnenprogramm arbeiten und, ja, da ist jeder Auftritt irgendwie wieder so, aber eine neue Reise.
Auf Deutsch oder lieber Englisch?
Auf Deutsch. Ich mache ja, ich erzähle Geschichten, mache ein bisschen Stand-up und, ja, und singe auch.
Du auch Quatsch Comedy Club machst du, ne?
Ich mache auch Quatsch Comedy Club.
Seit Jahren großräumig, sag ich mal.
Nicht echt, oder? Hast du da noch nie gespielt?
Doch, ich habe schon mal, aber dann hat Ole Lehmann gesagt, der ist nichts für uns und dann
ohne Witz.
Ja, da ist ja.
Ach, deswegen,
ja,
ich habe das vorhin gar nicht ganz so verstanden. Nee, aber ich guck da mal, wenn ich in Berlin bin,
dann habe ich Impro Comedy gespielt in Bremen und da war ja ein Publikum.
Ah.
Und dann hat er gesagt, boah, war ja richtig gut. Ich sag, ja, weiß ich.
Siehst du, aber oberflächlich. Aber siehst du, alles. Du bist auch schon auf dem Level, du weißt, dass du gut bist. Für mich ist jeder Abend noch immer ein Abenteuer. Mittlerweile, ja, weiß ich auch ein paar Sachen, die kann ich sagen, okay, das funktioniert. Ja. Und es ist auch schön, wenn die Leute danach kommen und sagen, ey, hätten wir gar nicht gedacht. Ja. Also das Live-Programm ist ein Baustein.
Ich habe mich mit Thomas Hermanns noch nie unterhalten. Der ist mir letztes Mal, da ist kein... 3 Monate her ist er mir in Amsterdam über den Weg gelaufen. Ja. Ah. Und ich sage, hallo Thomas, weil der bei einer Sendung von RTL war, wo ich dann auch, ja, war. Und so, der kennt mich nicht. Der weiß nicht, wer ich bin.
100%. Ich muss da, glaube ich, mal was connecten.
Nein, irgendwie. Nein, brauchst du nicht. Ich komme schon klar.
Ja. Ich bin ja immer einer, der zusammenführt. Ja,
nein, deswegen, nein, ich mag Harmonie, ja, ja. Und ich mag wirklich dazu. Und ich weiß, Michael erzählt, Mittermeier sagt, dass immer die Sprungbretter waren, mhm, und so weiter. Mhm. Quatsch Comedy Club war wirklich das, sag ich mal, wo man sagen kann, alles kann man, abgesehen von RTL Samstag Nacht, wo Rüdiger sehr viel da und Ingo, ja, durchgekommen sind. Aber jetzt nicht eher der Ingo Appel. Nee, aber ich habe dann immer mal so geguckt und Quatsch Comedy Club, keine Chance. Und ich sehe, wenn ich in Berlin bin und gehe über die, ja, Friedrichstraße, wer alles da auftritt.
Ja, und ich aber ich meine, die Halle wäre ja für dich mittlerweile viel zu klein.
Im Moment, ja, jetzt ist es uninteressant. Ja. Ich spiele im Tempo rum da oder eher mit, ja, sowas. Das ist, so, aber was heißt uninteressant? Das ist ja auch manchmal so, dass man ja gerne mal mit Kollegen ein bisschen labert, ein bisschen sich austauscht. Mhm. Das machen wir in der Corona-Zeit, haben wir das ja alle gemacht, auch wie mit Thorsten oder mit Matze oder was. Telefoniert selbst mit Pocher bei Podcast aufgetreten und, mhm, was, weil wir uns ganz gut verstehen. Man tauscht sich ja aus. Ne? Wo geht was und was erlebt ihr gerade?
Wo geht die Reise hin? Ja,
ja, ne? Und sowas mag ich. Also, ja, da will ich einfach nur normal bleiben. Ja. Ganz einfach.
Ja. Ja. Also, ich bin gespannt, wo meine Reise hingeht. Jetzt, dieses Jahr ist so das Jahr des Ausprobierens. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Fernsehen gemacht bei so Fernsehshows. Ich will natürlich irgendwann nochmal eine schöne Abendshow moderieren. Ich habe Lust, irgendwie auf Instagram jetzt gerade ein paar Sachen auszuprobieren.
So,
man weiß es nicht. Ja.
Kannst du für mich die Außenwette machen?
Weißt du, da würde ich sogar einfach nur feucht durchwischen, ja, weil es irgendwie cool ist. Nee, und es ist gerade
nur Mallorca. Und, ja, nur, genau, Mallorca.
Und zwar 7 Tage die Woche.
7 Tage, scheißegal, nur Mallorca.
Dann ist einfach irgendwie schön zu sehen, was jetzt mit dem Buch passiert. Also, ja, dass es jetzt dann irgendwie wirklich so gut angenommen wird und das ist gerade cool. Neulich habe ich echt diese Lesung zum ersten Mal ausprobiert, obwohl, ja, ich ja immer gesagt habe, echt, lesen ist ja Schmarrn, ich erzähle ja auch nur, weil, ja, lesen könnt ihr alle selber. Ja. Aber das ist einfach toll. Also, ja, Roger Willemsen hat früher immer zu mir gesagt, weil ich jetzt gesagt habe, Roger, warum machst du eigentlich kein Fernsehen mehr? Sagt er, du, ich mache nur noch Bühne, weil es so cool ist. Du kannst auf die Bühne gehen, du kannst kannst machen, was du willst und deine Geschichten erzählen. Das musst du mal machen. Es ist jetzt Jahre her und es ist einfach total cool. Ich kannte die Bühne nur als Moderator vorher von irgendwelchen Veranstaltungen. Jetzt das mal aus einer anderen Perspektive zu erleben, ist total klasse. Und ich bin froh, dass jetzt durch das Buch, ist ja echt auch witzig, dass jetzt sozusagen ich wieder in Fernsehsendungen eingeladen werde und wieder so Fernsehluft schnuppern kann. Und
von der anderen
das macht
Seite
Lust. Aus. Ja, und auch von der anderen Seite. Ja. Mittlerweile fühle ich mich auch auf dieser, war jetzt in so einer Spielshow von Sat.1 beim Buchstaben-Battle.
Ja.
Ich muss mich auch erstmal in dieser Rolle zurechtfinden, dass ein anderer da moderiert und du eben nicht der Moderator bist, sondern in Anführungsstrichen nur der Gast.
Aber macht Spaß. Ja.
Aber das macht auch Laune, weil die ganze Verantwortung hat der andere oder die andere. Und du kannst einfach machen und dann genießen. Also ich glaube, das ist das Hauptding. Ja? Du musst einfach genießen, was du machst.
Ingo, es war ein Riesengespräch.
Ich danke dir ganz herzlich.
Dass du allein auf deiner weiten Reise nach Düsseldorf jetzt dir vielleicht nochmal Gedanken machen kannst, wie kannst du dein Buch noch besser verkaufen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du ein Buch hier lassen würdest.
Deswegen habe ich es dabei, nur deswegen.
Und du machst Folgendes, du schreibst da rein, Bingo. Und deine Unterschrift, weil wir haben hier immer einen schönen Bingo-Abend und alle Gäste, die hier kommen, die mal was mitbringen oder was, das wird dann hinterher beim Bingo-Abend, der hier tatsächlich immer noch angeboten wird. Ich weiß ganz genau, wir werden hier Dinosaurier noch mit dem blanken Fuchs fangen. Ja. Aber die Leute freuen sich sehr, sehr immer darüber, wenn sie solche Bücher, ob es jetzt Mario Barth hat hier eine DVD unterschrieben und so weiter und das wäre dann als Hauptpreis da gemacht. Die Leute freuen sich immer darüber.
Muss aber auch Hauptpreis sein dann, ne?
Ja, 100%.
Ja, selbstverständlich.
Und ich bedanke mich bei dir, Ingo.
Ich danke Ingo ganz herzlich für die Einladung. Also, super.
Das war Kommunikation, ausverkauftes Haus.
Ja, aber das ist eine geile Bühne. Ich will auch mal auf dieser Bühne stehen. Das ist, macht mir einen guten Eindruck.
Daran werden wir arbeiten. Ja. Das wird sich der junge Mann da rechts, ne, Phil, ne, nächste Intim-Comedy aufschreiben. Ne, soll er nur ein neues Buch nochmal mitbringen.
Zwei Preise.
Bleib gesund. Es war wie immer ein Fest. Prost.
Servus, vielen Dank.
Bis dann. Ciao.
Ciao.